Danke, Jesus, dass du das Leben bist, dass du das Wort bist und dass wir in dir geborgen sind. Amen. Ja, meine Lieben, freue mich, dieses Jahr wieder bei euch sein zu dürfen in Niederlichtenau. Das ist richtig schön. Und das Thema, was ich gern mit euch bedenken möchte, ist eines der wichtigsten Themen, die wir als Christen haben, nämlich das Thema Gebet. Und da möchte ich lesen aus Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Da geht es um das Vaterunser. Und da heißt es, es begab sich, als er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, wenn wir auch wir jemanden vergeben, jeden, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund, und ging zu ihm hin um Mitternacht und spräche, lieber Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen von der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas zu geben, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen, ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer das sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn einen Vater um einen Fisch, und er gibt ihn statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr der Vater im Himmel, der den Heiligen Geist gibt, denen, die ihn bitten. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Meine Lieben, Gebet, was ist das eigentlich? Wir beten, in der Kirche gehört es einfach so mit dazu. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, Gebet ist eines der wichtigsten Ausdrucksformen, die wir haben, unseres Glaubens. Und oft ist es so, dass es vielen das Gebet gar nicht so leicht fällt, vor allen Dingen öffentlich zu beten, weil sie der Meinung sind, ich kann nicht so gut beten wie die anderen. Und ich glaube, an dieser Stelle denken wir nicht in einer guten Weise. Wieso glaubst du, du kannst nicht so gut beten wie der andere, nur weil er vielleicht andere Worte verwendet? Gebet ist Gespräch mit dem Papa im Himmel, mit unserem himmlischen Vater. Und solange du in der Lage bist, Worte zu sprechen und du kannst mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, Enkeln, Nachbarn dich unterhalten über das Wetter, was zu warm oder zu kalt ist, wie auch immer, bist du in der Lage zu sprechen und dann kannst du beten. Du sprichst einfach mit deinem himmlischen Vater. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche besonderen, hochschwelligen Worte zu sprechen. Darum geht es überhaupt nicht. Gebet ist in uns angelegt. Das ist etwas, was in uns ist und wo wir auch ein Bedürfnis haben, das auszusprechen. Selbst der Volksmund sagt ja, Not lehrt beten oder da hilft nur noch beten. Als wenn Gebet so die letzte Möglichkeit wäre, irgendwie die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Das hat doch mit Gebet überhaupt nichts zu tun. Deshalb möchte ich mal darauf eingehen, welche Formen des Gebetes gibt es denn? Wir haben gemeinschaftliche Gebete im Gottesdienst, so wie wir das heute hier machen. Dann gibt es Gebete im Hauskreis, wo sich einige treffen. Gebetskreis wird gebetet miteinander und es sollte natürlich auch in der Familie miteinander gebetet werden. Gemeinschaftliches Gebet hindert nicht, sagt der Apostel Paulus. Habt eure Zeit als Ehepaare, dass ihr morgens oder wann auch immer, wenn es bei euch gut reinpasst, dass ihr das Wort lest und gemeinsam, das heißt der eine und der andere miteinander betet. Und wenn ihr euch lieb habt, dann dürft ihr euch dabei an den Händen fassen und das ist nochmal eine Symbolik des Zusammenseins. Solche Rituale sind so wichtig und so wertvoll und über die freut sich der Vater im Himmel auf jeden Fall. Vater unser, der du bist im Himmel. Hier jetzt im Lukas-Evangelium, das ist so eher die kurze Form. Im Matthäus-Evangelium ist die längere Form, das ist die, die wir üblicherweise im Gottesdienst nach dem Gebet sprechen. Das ist also die längere Form. Gebet, Formen des Gebets. Was gibt es noch? Anbetung und Lobpreis. Das heißt, Gott lebt im Lobpreis. Das heißt, dass wir miteinander singen und Gott die Ehre geben. Lobpreis heißt, Gott zu loben mit unserer Stimme, die Ausdruck sein soll dessen, was in unserem Herzen ist. Und Lobpreislieder sind diejenigen, die nicht über Gott sprechen, sondern die Gott hin die Ehre geben. Die sagen, wer er ist, wie wir ihn empfinden, was sein Wort uns sagt, wie wir ihn erleben. All diese Dinge, das ist ein Lobpreis. Und das ist eine Anbetung in einer ganz besonderen Form. Im Himmel ist Musik, da ist Gesang. Dort, wo wir Gott loben und preisen, im Gesang stellen sich die Engel dazu und dann sind wir viel, viel mehr, als wir glauben. Also deshalb ist gerade, wenn ihr jetzt auch mit Lobpreis arbeitet, ist das eine gute Sache. Und das darf sich ruhig auch länger hinziehen, vielleicht auch in den Gebetsdiensten, im Hauskreis, wie auch immer. Formen des Gebetes. Das nächste ist eine Bitte, dass wir bitten für uns, für das, was wir brauchen, was wir nötig haben. Denn es heißt ja, unser täglich Brot gib uns heute. Das ist also die Bitte, ist also da schon mit als Gebetsform von Jesus aufgeführt. Und dann natürlich Formen des Gebetes, die Fürbitte. Da heißt es in unserem Wort, ich sage euch, wenn er schon, der Freund, nicht aufsteht, um etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens ihm geben, so viel er bedarf. Fürbitte ist Gott bestürmen, dranbleiben in einer besonderen Weise. Es war kurz vor der Corona-Zeit, meine Frau und ich, wir sind nach Südkorea geflogen, nach Seoul. Ich hatte dort eine Vorstandssitzung gehabt von unserem internationalen Verband CBMC International. Und dort hatten wir die Möglichkeit gehabt, so eine Mega-Church, also mit über 100.000 Teilnehmern oder Mitgliedern, mal zu besuchen. Das war echt gewaltig. Wir hatten vor dem Gottesdienst die Zeit gehabt, eine halbe Stunde mit dem Hauptpastor zu sprechen als Vorstand. Das war wirklich also sehr, sehr gewaltig. Und dieser Pastor hat erzählt, wie diese Gemeinde gegründet worden ist und wie sie aufgebaut ist. Und Gebet ist dort etwas Gravierendes, etwas Gewaltiges. Nur noch mal einen ganz kurzen Ausflug dahin. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, diese Gemeinde wird nicht geführt von einem Pastor, diese Gemeinde wird geführt von einer Vision. Und die Vision war damals in den 60er Jahren, als die Gemeinde gegründet wurde, dass sie 2000 Missionare in die Welt schicken wollen. Und die hatten damals, was weiß ich, 60, 70, 80, 100 Gemeindemitglieder. Und da war die Vision 2000 Missionare aus unserer Gemeinde in die Welt. Und das hatten die dann dort auch die Zahl erreichen können. Das war enorm faszinierend. Die haben 6 oder 7 Gottesdienste von früh um 7 angefangen bis abends um 9 aufgeteilt an dem Sonntag, dass also 100.000 Leute da durch können. Werden nicht alle immer zum Gottesdienst sein. Und jetzt ist ein was interessant. Das war die Frage, wie ist man in der Lage, 100.000 Leute als Gemeinde zusammenzuhalten? Ich sage das ganz einfach. Jeder, der Mitglied dieser Gemeinde werden möchte, muss einen 8-wöchigen Glaubensgrundkurs absolvieren. Ansonsten darf er gar nicht rein. Interessant. Nächste Hürde, jeder, der in der Gemeinde ist muss bereit sein, andere, die neu hereinkommen, in einen 8-wöchigen Glaubenskurs in die Gemeinde hineinzubringen. Und dadurch haben die Hauskreise und Gruppen, die so eng miteinander stehen, und diese Gemeinde hat diesen enormen Wachstum bekommen. Also das ist schon gewaltig, mal so zu hören, was in der Welt da so läuft. Das sind also mehrere solche großen Kirchen, Mega-Churches in Südkorea, in Seoul. Dort gibt es ja auch von Pastor Yonggi Cho, werden wahrscheinlich einige kennen, dort, der also einen Gebetsberg aufgebaut haben, wo also 24 Stunden durchweg jeden Tag gebetet wird. Da gibt es ein Team, kümmern sich darum und die Leute sind dort und tauschen sich dann aus. Da ein Tag und Nacht ist immer jemand dort, die sind mal eine halbe Stunde, eine Stunde, sind im Gebet, für Bitte. Anschließend waren wir dann zu einer Konferenz von unserem Verband und dort waren 3.500, 4.000 Menschen etwa. Und dann haben die Lobpreis gemacht und dann ging es darum zu beten für Nordkorea. Die Südkoreaner oder überhaupt die Koreaner schauen mit wunschvollem Herzen zu uns nach Deutschland, denn die wissen, dass die Mauer gefallen ist und dass die beiden deutschen Staaten wieder vereint sind. Das ist ein Geschenk Gottes, absolut. Und so schauen sie nach Deutschland, weil sie sich von Herzen wünschen, dass also Nordkorea und Südkorea wieder zusammengeführt werden, dass auch dort diese Mauer fällt. Und die haben dort, ich habe es auf Video dann aufgenommen gehabt, vielleicht 20 Minuten, vielleicht war es bald eine halbe Stunde, gebetet in Fürbitte für ihre Geschwister, für ihre Familienmitglieder in Nordkorea. Also dort ging richtig die Post ab. Die haben gebetet, Fürbitte, die haben geweint, die haben geschrien, die haben Gott bestürmt in einer Weise, was unser Herz absolut berührt hat. Das war gewaltig. Ich habe gesagt, mein lieber Freund, also so mit Herzen Gott zu bestürmen, haben wir noch nie erlebt. So, Fürbitte mal noch etwas dazu. Ich wurde von dem, was ich jetzt sage, selber darauf aufmerksam gemacht, weil ich das aus der Sicht auch nicht richtig gemacht hatte. Und zwar höre ich oft, aber jetzt, nachdem ich erstmal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Leute beten, Vater, wir möchten dich bitten, dass du das und das tust, wir möchten bitten für andere Menschen. Wenn du Gott bitten möchtest, dann bitte ihn einfach. Das Wort möchte kannst du weglassen. Ich bitte für diese Person, ich bitte für diese. Damit gehst du noch in einer völlig anderen geistlichen Autorität ins Gebet hinein, als wenn du bitten möchtest. Wenn du bitten möchtest, mach es einfach. Das hat nochmal eine ganz, ganz andere Präsenz. Ich war erschrocken, als das mir jemand sagte, weil ich mir das gar nicht so bewusst ist, weil wir einfach so miteinander reden. Formen des Gebetes. Dank natürlich. Dank ist ganz, ganz wichtig. Dank zu sein, danken und loben zieht nach oben. Danken für das, was Gott uns geschenkt hat. Es gibt so viele Dinge. Und der Blick der Dankbarkeit für die vielen Dinge, die wir geschenkt bekommen haben, bedingungslos geschenkt bekommen haben. Deine Gesundheit, deine Gaben, die du hast, deinen Partner, deine Frau, deinen Mann, die Kinder, dein Haus, wo du lebst, die wunderbare Natur, dass du den Sonnenschein sehen kannst. Das sind alles bedingungslose Geschenke. Und es ist Gott eine Freude, wenn wir dafür danken. Formen des Gebetes. Proklamation, dass wir sagen, in eine gewisse Situation Dinge hineinzusprechen und zu proklamieren. Das Wort Gottes zu proklamieren. Und ich proklamiere, dass das jetzt geschieht, weil es im Wort Gottes drin steht. Ich habe eine Situation gehabt auf Arbeit, dass zwei, drei Mitarbeiter untereinander da ziemliche Spannung gewesen ist. Und da hatte ich dann auch mal so richtig satt. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ständig in der Abteilung brodelt das. Und als sie dann nach Hause sind, dann bin ich dort rein und habe gesagt, und ich proklamiere im Namen Jesus Christus, dass hier Reich Gottes ist und ich gebiete allen Mächten des Streites, der Neides, der Bosartigkeit, sie sind gebunden und ich gebiete euch, dass ihr erweicht. Und dieser Raum ist Reich Gottes, weil es meine Firma ist und weil ich zu Jesus Christus gehöre. Das ist ein ganz normales Gebet, das ist nichts Besonderes, das sollte für uns normal sein. Am nächsten Tag waren die drin und einer sagte, heute ist irgendwas anders, was ist das nur? Wir haben Macht mit unserer Zunge. Deshalb hat Jesus gesagt, wir Menschen müssen Rechenschaft geben für jedes unnütz gesprochene Wort. Dann kann ich nur sagen, Herr, erbarme dich meiner. Weil alles, was wir sprechen, hat mir mal ein Seelsorger gesagt, jedes Wort, was wir sprechen, ist in der unsichtbaren Welt eine Handlung. Wir sind Kinder Gottes, geschaffen nach dem Bild Gottes. Und Dinge, die wir aussprechen, die wir proklamieren, sind wichtig. Es ist wichtig, was wir über unsere Kinder aussprechen, über unsere Enkel aussprechen, Gutes aussprechen, darüber Segen aussprechen. Und ja, keine Proklamation, du kriegst das mal nie hin, aus dir wird mal nie etwas. Das sind regelrecht Flüche, die als Last auf Menschen liegen. Und wenn euch sowas bewusst ist, dass über euch das ausgesprochen wurde, dass ihr das ausgesprochen habt, gibt es nur ein was, Buße tun, das gehört fürs Kreuz, damit andere in die Freiheit gesetzt werden und sich so entwickeln können, wie Gott sie gedacht hat. Und das, was ich vor uns gesagt habe, wie ich das getan habe in der Firma, dann ist das auch schon Gebet als geistlicher Kampf, ganz klar Parole ziehen. Denn Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus Christus wurde auf die Erde gesandt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Du hast das Recht, du hast die Autorität, du bist berufen dazu. In dem Bereich deines Einflusses, deines Umfeldes, dort wo du Verantwortung hast, dort drin dem Bösen wirklich die Stirn zu bieten, dass er verlassen muss und dass du das Gute hineinproklamierst. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das sagt das Wort Gottes. Und indem du das aussprichst, macht er die Flocke. Es ist so, ich habe es erlebt. Liturgische Gebete gibt es auch. Das ist das, was wir im Gottesdienst machen. Es ist eine gute Form, um miteinander erst einmal sich auch einzustimmen, sich Gott zu nahen in einer wertschätzenden Weise, finde ich gut. Aber bei liturgischen Gebeten darf es nicht stehen bleiben, weil Gebet bedeutet, in einer persönlichen Beziehung mit Gott zu sprechen. Psalmen haben wir vor uns gebetet, fantastisch. Das ist das Gebetsbuch der Juden. Und das Gebet natürlich an sich ist das entscheidende persönliche Gebet. Aber was ist nun Gebet? Gebet setzt voraus, dass dir bewusst ist, dass Gott gegenwärtig ist. Ansonsten ist es nur eine Sache bis an die Decke. Sei dir bewusst, Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist immer bei dir. Johannes 15, die sind es, die mich lieben, die mein Wort halten. Und der Vater und ich werden sie lieben und werden Wohnung bei ihnen nehmen. Wenn du an Jesus glaubst und dich bemühst, sein Wort zu halten, ist dir zugesagt, dass der Vater und der Sohn in dir lebt. Wenn du getauft bist auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist dir zugesagt, dass du den Heiligen Geist hast und bist versiegelt mit dem Heiligen Geist als Anrecht für das ewige Leben. Dein Leib, so steht es im Wort, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. In dir lebt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wenn du sprichst, hast du sofort Verbindung zum Himmel, voll hinein. Und dessen geht es darum, dass wir uns dessen mehr bewusst sind, dass wir da viel, viel sensitiver werden, um das zu erfassen, zu verstehen, dass Jesus jetzt hier ist, bei dir, wo wir miteinander hier im Gottesdienst sind, und es ist da bei dir immer. Gebet bedeutet deine Wahrnehmung erweitern. Es ist eine spirituelle Handlung. Es ist nichts, was in der materiellen Welt stattfindet. Und Gebet ist eine Unterordnung. Du ordnest dich dem, unter dem du anbetest. Deshalb ist es so gefährlich, dort, wo fremde Mächte angebetet werden, wo Leute auch in Gemeinschaften drin sind, was weiß ich, Großveranstaltungen oder sonst was, wo vielleicht auch Lieder und Dinge gespielt werden, die also nicht Gott die Ehre geben, sondern dem Feind. Und wenn dort die Massen reinkrölen, ist das eine Form von Anbetung. Ganz gefährlich. Gebet. Was ist Gebet aber nicht? Erstens ist es keine religiöse Pflichtübung. Ist es absolut nicht. Und ist es auch nicht das Versenden eines Wunschzettels. So morgens zusammensitzen, Papa im Himmel, heute brauche ich das, das, das und das und das. Amen. Das ist nicht Gebet. Das ist Egoismus. Das ist Selbstzentriertheit. Das ist es nicht. Was ist es dann? Wie tun wir denn nur richtig beten? So, ich sage euch jetzt, wie man richtig betet. Es steht noch im Wort drin. Da steht es: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gebet ist bitten, ist suchen, seine Nähe suchen, seine Gegenwart suchen. Es gibt nichts Größeres, als wirklich in seiner Gegenwart und Nähe zu sein, anzuklopfen. Und er hat gesagt, du empfängst, du wirst finden und dir wird aufgetan. Gebet sollte eine persönliche Selbstverständlichkeit in unserem Leben sein. Es ist Kommunikation, persönliche Beziehung. Ich finde es interessant, auch am Anfang von dem Bibelwort, wo es heißt, Herr, lehre uns beten. Jesus hat nicht gesagt, allzu liebe Jünger, jetzt setzt ihr euch mal alle fein hier in den Sand und jetzt sage ich euch mal, wie man betet. Hat Jesus nicht gemacht, das ist nicht sein Stil. Sondern er hat sein Leben gelebt, sein Gebetsleben und Jünger waren dabei. Und er hat gewartet, bis sie so weit sind, ihn zu fragen. Und dann hat er sie mit hineingenommen und hat gesagt, wenn ihr betet, dann macht es so. Das heißt, Jesus hat eine Art gehabt zu beten, was so attraktiv, so beeindruckend war für die Jünger. Und Juden sind mit Gebet aufgewachsen. So beeindruckend, dass sie gesagt haben, die Art, wie du betest, Herr, lehre uns das, das wollen wir auch haben. Weil es das Gebet, was Jesus gelebt hat, das Gebetsleben, war lebendiges Leben und kein religiöses Abarbeiten von Pflichtaufgaben. Das haben sie gespürt und waren deshalb so begeistert davon. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf eine besondere Form des Gebetes eingehen, die relativ wenig bekannt ist. Das ist das Ruhegebet und da bin ich ein Freund davon über viele, viele, viele Jahre. Matthäus 6,6 heißt es, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der am Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich lese den nächsten Satz noch dazu. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus geht hier nochmal ganz intensiv auf Gebet ein, nämlich auf das persönliche Gebet. Ja, damit ist das Gebet in den Synagogen oder bei uns in den Kirchen davon jetzt nicht ausgenommen. Das ist also eine andere Sache. Hier geht es um das persönliche Gebet. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu. Sei mit Gott allein. Und wenn du betest, mach nicht viele Worte wie die Heiden. Hä, was ist denn das jetzt? Ich soll in einen Raum gehen, Tür zumachen. Soll beten, aber nicht viele Worte machen. Na, aber was ist denn das jetzt? Das ist der Schlüssel zu dem, was andere Leute nennen, Ruhegebet, was seit vielen, also seit, naja, bekannt wurde so nach 400 nach Christus. Das heißt, komplett in die Stille, in das Schweigen hineingehen und einfach die Gegenwart Gottes zu genießen. Und hier heißt es, bete zu deinem Vater, der am Verborgenen ist, und der Vater, der an das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Gott wird es vergelten, wenn du in deine Kammer gehst, die Tür schließt und nicht viel Worte machst. Das ist eines der höchsten Formen des Gebetes, was es gibt. Du gehst hinein in die Stille, in das Schweigen und genießt einfach die Gegenwart des Vaters. Das ist dieses, er wird dir es vergelten. Er ist bei dir und hat Sehnsucht, die Stille mit dir zu erleben. Bei dieser Kontemplation oder Meditation, wie man das auch immer nennen möchte, geschieht, dass du, wenn du darin etwas geübt bist, wirklich enorm die Gegenwart Gottes erleben kannst. Weil Gott ist in der Stille drin, nicht im Lärm dieser Welt. Und wenn du hineingehst in die Stille, dann wirst du erleben, dass deine Gedanken über dich herrschen. Deine Gedanken, die gehen, rauschen. Der schießt ein Gedanke nach dem anderen durch den Kopf. Und wenn du dort mal hineingehst und das lernst, beiseite zu legen, dann kann es passieren, du gehst hinein in die Stille, Du kriegst den Licht hinein und du bist einfach in seinem Frieden. Und wenn du dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, vielleicht noch einer Stunde die Augen aufmachst, dann sagst du, ach so, ich bin ja noch hier. Das ist Gemeinschaft mit ihm. Und das ist etwas, was uns geschenkt ist und was kaum in der Breite genutzt wird, sondern die Welt schaut dann nach irgendwelchen fernöstlichen Meditationen und irgendwelchen Yoga-Geschichten und sonst was, was alles nicht aus der reinen Quelle Gottes und Jesu kommt, sondern verschmutzt ist und Menschen nicht zum Leben zieht, sondern in eine andere Richtung. Das Eintauchen in seine Gegenwart ist genau das, was das Leben von uns Christen radikal verändert und was wir brauchen, um die Zeit, in der wir leben und die kommen wird, bewältigen zu können. Kannst du nur, wenn du weißt, dass Jesus wirklich bei dir ist, in dir ist und du eine enge Beziehung mit ihm lebst. Das gibt dir die Kraft, alle Dinge zu bewältigen, die vielleicht vor uns sind. Ich finde es sehr interessant, ein Ausspruch von dem Papst Franziskus. Also ich bin kein Anhänger des Papsttums, in keinster Weise. Aber wenn bedeutende Menschen sprechen, höre ich genau zu. Vielleicht kann ich was lernen. Und jetzt hört mal genau zu. Er hat Folgendes gesagt. Das Gebet dient nicht zur Flucht aus dieser Welt, sondern es ist die Voraussetzung zum Dienen. Dieser Papst weiß etwas davon, dass das Gebet eine Gefahr sein kann, dieser Welt zu entfliehen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Kennt ihr Leute, die in so einer Gefahr stehen? Das ist eine völlig andere Dimension des geistlichen Lebens. Das so in die Tiefe hineinzugehen und die Gegenwart des Herrn in so einer Weise zu erleben, dass der Bedarf entsteht, sogar zu sagen, die Welt kann mich mal, ich bin jetzt einfach nur mit meinem Herrn, alles andere ist mir egal. Und das wird in Klöstern erlebt, absolut. Deshalb wird ja auch Gebet gelehrt in einer besonderen Weise. Und da warnt er, das muss man sich mal überlegen, habe ich aus unseren Kreisen noch nirgendwo gehört, und da warnt er, dass diese tiefen Erlebnisse der Gemeinschaft mit Jesus im Gebet nicht dazu dienen, dass wir aus dieser Welt flüchten, sondern sie sollen uns zurüsten, in dieser Welt zu dienen. Finde ich gewaltig. Im Vers 13 heißt es, die ihr nun böse seid, euren Kindern guten Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Lasst uns darum bitten, dass er uns noch viel mehr von seinem Geist gibt. Der Geist, dass die Gaben, die in dir sind, ausgebildet werden, in einer besonderen Weise zum Dienen und für dich, dass du dich daran freust. Der Geist Gottes wird dich lehren, führen und auch überführen, dir zeigen, wo Dinge zu bereinigen, zu berichtigen sind. Und das ist das, was uns weiter in die Freiheit führt. Ich möchte schließen, Botschaft der Predigt ist, dass das Leben zu einem selbstverständlichen Lebensstil für uns werden sollte und auch ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.